Herzlich willkommen zu Stabile Aura.
Einer absoluten Frechheit für dich.
Und wie immer entschuldigen wir uns prophylaktisch für all das, was gleich geschehen wird. Beschwerde-E-Mails bitte ab jetzt nicht mehr.
An frank@web.de.
Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass ich wahrscheinlich gar keine Beschwerdemails lesen mag, Frank. Was hältst du davon?
Ja, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil sich ja in manchem sicher auch eine konstruktive Kritik verstecken mag. Aber das überlasse ich so meinem Bauchgefühl, meiner Intuition, in welche ich da reingucke und in welche nicht.
Also grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich meinte nur, bei diesem Podcast-Format möchte ich.
Okay, ja, das, ja. Einfach ja. Wenn im Betreff stehen sollte Beschwerde und Wut bezüglich stabiler Aura, dann bin ich vermutlich bei dir.
Dann lassen wir es. Okay, finde ich gut. Ja, ich liebe auch den Gedanken, du beschwerst dich ja nur, wenn du dich beschwerst. Und somit sollte unser Leben leicht bleiben und wir können uns auf jeden Fall entspannen und hören auf damit.
Die deutsche Sprache ist so schlau, denke ich manchmal.
Unfassbar.
Das ist so schlau. Wer hat sich das ausgedacht? Ne? Beschweren, das ist mir noch nie aufgefallen.
Es ist unfassbar schön, ja.
Wow.
Ja. So, mein Lieber, ich kopiere noch ganz kurz live und direct, während wir hier reinstarten, meine schönen Aufzeichnungen, denn ich habe was ganz Tolles notiert, wo wir heute weitermachen. Ich schreibe gerade übrigens an meinem neuen Album ganz, ganz, ganz fleißig und habe ganz viele Texte, die ich nicht mit dir teilen darf, weil du sie dann sofort in die Welt sendest, aber du wirst sie lieben.
Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe, und das erzähle ich vielleicht kurz, die ersten oder im letzten Jahr hast du mir immer wieder unfertige Songs geschickt, die ich aber schon so toll fand, dass ich sie unbedingt meinen Leuten zeigen wollte. Ich habe die nie rumgeschickt, aber wohl auf dem einen oder anderen Seminar mal eins vorgespielt. Tja, es war nur Liebe, wirklich.
Dafür liebe ich dich. Aber die neuen Songs sind wirklich noch nicht fertig, deswegen darf ich sie noch nicht zeigen, weil ich will nicht, dass sie sich zu sehr verbreiten.
Ach Leute, freut euch drauf, die sind so schön. Ich habe so geweint bei dem einen Lied und ich habe jetzt schon Bock zu tanzen zu diesem anderen Lied, ey.
Danke.
Gut, was haben wir auf der Agenda?
Erzähl. Auf der Agenda steht eine Polizeikontrolle. Dann steht eine Sexshop-Geschichte auf der Agenda. Ich wollte von meiner Zeit bei Deichmann berichten und einen wunderschönen Urlaubsimpuls meines Vaters. Und ich habe die Beobachtung gemacht, wie alte Menschen auf mein Baby reagieren. Und das wollte ich auch gerne mit dir teilen, weil da habe ich eine durchaus hohe Diskrepanz zwischen der Reaktion auf mich und auf mein Baby wahrgenommen. Und das finde ich unfair. Deswegen möchte ich das auch gerne teilen.
Interessant. Dann ist meins vielleicht noch eine logische Fortsetzung. Ich würde nämlich gerne über Gespenster reden, wenn wir jetzt gerade bei alten Leuten schon sind. Vergib mir. Aber Gespenstergeschichten, wenn wir die Zeit noch dazu finden, bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Unbedingt. Also gut, dann starten wir doch gleich mit Gespenstergeschichten rein.
Dann müsste ich aber mit der Sexshop-Geschichte anfangen, weil das baut so ein bisschen aufeinander auf und ich fand es richtig spannend. Ich habe während meinem Physikstudium habe ich nebenher in einem Sexshop gearbeitet. Und das war wirklich, wie man sich so die Mutter aller Sexshops so vorstellen kann. So ein bisschen dubioser, dunkler Laden.
Ich möchte ganz kurz ein bisschen Einspruch. Also wenn du bei einem Sexshop einen Vergleich mit Mutter bringst, unangebracht.
Wobei Sex und Mutter ja wenigstens im biologischen Sinne schon was miteinander zu tun hat.
In so gesehen, da weißt, ja.
Wie du gezeugt wurdest, mein Freund.
Okay, bitte weiter. Erzähl mir von der Mutter aller Sexshops.
Gut, also mit geschlossenen Augen sehen wir vor uns einen miefigen Raum in Schwarz- und Rottönen gehalten, mit sehr, sehr viel Equipment, langen Videoreihen, auch mit einem Pornokino, was sich im hinteren Teil dieses Ladens befand. Und darüber könnte man jetzt viele Einzelheiten erzählen. Ich habe den Job damals wahrscheinlich unter anderem gewählt, weil ich einfach viel Freizeit hatte. Da war wenig los. Ich konnte meine Hausaufgaben machen, ich konnte da rumsitzen und mich unterhalten. Aber natürlich gab es auch viele Begegnungen. Und interessanterweise der Artikel, den ich am meisten verkauft habe, waren Taschentücher. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir bis heute ein Rätsel, warum diese Leute alle in die Pornokinos gingen, aber dann vorher für 2 Euro pro Päckchen bei mir so ein Taschentücher kaufen wollten. Wahrscheinlich war das so eine Art, hey, heute gehe ich mal weg und gönn mir eins.
Okay, ich bleib einfach mal ganz gespannt, wie deine Geschichte sich jetzt so entwickelt. Ja.
Und wie es zu den Gespenstern kommt. Ich habe von hier an viele Erzählstränge, die ich weitererzählen könnte, die alle so ihren kleinen Trigger und ihren Witz haben. Aber vielleicht beginne ich mal gleich damit, dass man sich in diesem Laden nie so richtig allein gefühlt hat. Es war, und das hat jeder gemerkt, der da mal alleine drin war in diesem Laden. Es war immer das Gefühl, als wäre in diesem Laden irgendeine Präsenz. Und gerade nachts, der Laden hatte bis 22:30 offen und danach durfte unser eins dann noch eine Stunde durch die Pornokinokabinen gehen, um zu putzen.
Mhm.
Genau, ich habe damals sehr viel geistig geübt. Das ist alles Materie, auch.
Ich hoffe, du hast auch richtig viel Geld dafür bekommen, weil das klingt echt wild, ehrlich gesagt.
Ja, witzigerweise nicht. Gerade die Stunde Putzen habe ich nicht bezahlt bekommen, weswegen ich letztlich auch rausgeschmissen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich immer so dieses Gefühl gehabt, nachts in diesem Laden, in diesen verschmutzten Kabinen, in dieser dubiosen Aura, dass da irgendwas sitzt, dass ich nicht ganz alleine bin. Und ich habe richtig Gänsehaut bekommen, immer mal wieder. Und wir hatten auch Überwachungskameras. Und bei diesen Überwachungskameras geschahen merkwürdige Dinge, kamen immer wieder so merkwürdige Interferenzen ins Bild. Und immer, wenn ich dann gucken gegangen bin, so ganz ausgerichtet mit Jesus an der Hand, so, ne, so ein bisschen, um auf Nummer sicher zu gehen,
Bruder, gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam kriegen wir das hin.
Genau. Gingen diese Interferenzen auch wieder weg. Und also habe ich viel gebetet in diesem Laden und hatte tatsächlich das Gefühl, als würde dadurch die Energie in diesem Ort, als würden diese Präsenzen langsam verschwinden. Aber ich bin bis heute nicht ganz sicher, was ich von solchen Phänomenen halten soll, weil du weißt ja selbst, wie das ist. Man kann sich in sowas auch ganz schön verlieren, in so Geistergeschichten.
Mhm.
Hast du mal was in der Art erlebt?
Ja, ich lese gerade Herr der Diebe und da wird man, wenn man mit einem Karussell fährt, als Erwachsener zu einem Kind und als Kind zu einem Erwachsenen. Ich denke, das ist die vergleichbare Geschichte dazu. Nee, ich habe tatsächlich, dazu habe ich gar nicht so viele Geschichten. Ich habe sehr viel weirdes Zeug erlebt, aber Thema Gespenster, wir haben einmal so Glasrücken gemacht, da war ich vielleicht so 12 oder so in so einer Hütte. Und da passiert.
Mit deiner Family?
Nein, um Gottes Willen, nein, mit Freunden. Okay. Was hast du für ein Bild von meiner Familie, dass wir uns in irgendeine Hütte setzen und Glasrücken machen?
Nein. Naja, du erzählst, dass deine Mama war Meditationslehrerin.
Ja, aber ja keine Gespensterjägerin.
Okay, keine weiteren Fragen.
Danke, euer Ehren. Also, wir waren in diesem kleinen Raum in dieser Hütte, machten Gläserrücken und sind dann in einen Nebenraum gegangen und da standen zwei Stühle und auf einmal sind diese Stühle umgefallen. Und das hat mir absolut gereicht an Erfahrung mit Mysterien und geistigen Welten, zu denen ich vielleicht gar keinen Zugang haben möchte. Und ab da habe ich mich einfach nie mehr mit solchen Themen befasst und ich bin recht gut damit gefahren, wie ich finde.
Das glaube ich dir gerne. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die hören zu und sagen, hey, das ist mega real, da musst du hingucken, wenn du irgendwie feinsinnig bist. Da gäbe es viel zu erlösen und so weiter. Was sagst du zu solcherlei Ideen?
Naja, damals war ich 12 und hatte dann einfach Angst. Und seitdem hat sich ja bei mir in meinem Leben so nicht mehr viel gezeigt. Ich liebe das, mit meiner Intuition verbunden zu sein. Ich liebe es, Zeichen zu folgen. Und ich erkenne ganz, ganz viel Kommunikation des Kosmos mit mir. Und ich glaube aber, das reicht mir auch. Ich muss nicht mit dem Jenseits oder anderen Welten kommunizieren. Das ist für mich fein, wie es ist.
Ja, und da mag es ja auch Leute geben, die sich dazu hingezogen fühlen. Ich denke auch, ich hatte seitdem auch keinerlei Begegnungen mehr jetzt in die Art von Geistersehen und dergleichen. Tja, und vielleicht wollte ich auch mein ganzes Sperma wegputzen, einfach so ein bisschen spiritualisieren. Das mag vielleicht auch sein.
Aber du fragtest dich ernsthaft. Du fragtest dich ernsthaft. Ist dir gerade was aus dem Ohr gefallen, Frank?
Ja, nur ein Popel, alles gut.
Okay, gut. Du fragtest dich ernsthaft, wofür die Taschentücher sind?
Na, das war mir schon klar. Mir war nur ein bisschen, weißt du, wenn ich in so ein Etablissement gehen würde, würde ich mich vermutlich da heimlich reinschleichen, darauf achten, dass mich keiner sieht und auch heimlich wieder rausschleichen. Ich würde vermutlich nicht also mit geschwollener Brust zu dem Verkäufer an der Theke hingehen, mir das Offensichtlichste Sperma-Wegwisch-Ding aller Zeiten besorgen, ein Schwätzchen halten und dann an diesen Ort gehen, wo ich gerade mein, naja, mein Bedürfnis auslebe. Und das war sehr interessant, weil diese Leute blieben dann auch für 2, 3 Stunden in diesen Kabinen drin und rauchten ein ganzes Päckchen Zigaretten und sahen sich diese Filme an.
Wow, völlig weird. Also ich kann mich mit nichts von dem identifizieren, sage ich dir ehrlich. Also ich war noch nie in so einem Laden, aber auch die Vorstellung, in so eine Kabine zu gehen und da einfach 2 Stunden zu verbringen. Das ist, wow.
Die waren doch echt räudig, die Kabinen. Also so richtig verschlissenes, oh mein altes Gott. Kunstleder und so, ne? wie man es sich so vorstellt. Ich konnte es auch nicht verstehen. Also aber es war wie so eine Form, ich würde es jetzt mal so Katastrophentourismus oder sowas meinerseits nennen. Ich wollte so mal erleben, was so geht in dieser Welt.
Ja, für mich liegt ja nichts weiter weg von Sinnlichkeit oder von dem Gefühl von ja, Erotik im Sinne von sinnlicher Erfahrung. Egal in welcher Form du das jetzt sehen willst, aber das ist ja so weit weg von all dem. Wow.
Okay. Ja, voll. Ich durfte auch vor jeder Schicht, durfte ich jeden einzelnen dieser Videorekorder oder DVD-Player kontrollieren. Das heißt, ich habe vor jeder Schicht einmal schnell in 149 verschiedene Pornos reingeguckt. Und ich sag dir, da war wenig, was ich jetzt im klassischen Sinne als sinnlich beschreiben würde.
Nun denn.
Das war richtig, richtig wildes Zeug, aber genug davon.
Ja, wir sind schön abgedriftet. Also gut, du hattest deine Erfahrungen seinerzeit bei Sexshops. Ich war zu der Zeit parallel ja im Deichmann.
Das war bestimmt auch spannend.
Eine gute Brücke, wie ich finde. Ich habe ja in meinem Leben sehr viele Jobs gemacht. Also ich war mal im Transportdienst vom Krankenhaus. Da durfte ich ganze Beine transportieren und verschiedenste Dinge, also amputierte. Und ich war in einer Baumschule ganz lang tätig mal über die Ferien hinweg. Ich war beim Fedeberg in der Getränkeabteilung, beim Obi und unter anderem eben auch lange beim Deichmann. Die Krankenhausgeschichte können wir irgendwann mal noch vertiefen, weil die sehr witzig ist. Da würdest du staunen, was man einem 17-Jährigen, Transportdienst hieß die offizielle Berufsbezeichnung, also man ist in diesem Krankenhaus unterwegs und muss Dinge von A nach B bringen und du würdest erstaunt sein, was man einem 17-Jährigen so mitgibt, wenn er da so unterwegs ist. Aber gut.
Okay, Cliffhanger, alles klar, keine weiteren Fragen. Weiter
kommt,
geht's.
Kommt noch, genau. Ich war also beim Deichmann, die Geschichte ist ja relativ bekannt, glaube ich. Ich war zuerst Erzieher, dann habe ich immer Texte geschrieben, wollte eigentlich nur Musik machen, habe mich aufgrund buddhistischer und meditativer Zuneigungen einfach in dieser katholischen Schwesternschule, in der ich der einzige Mann war, in der Fachakademie für Sozialpädagogik, sehr deplatziert gefühlt. Und kam dann oft so an meine Grenzen mit den dort unterrichtenden Nonnen und beendete dann diese Ausbildung frühzeitig. Dann habe ich den Geld gebraucht und es gab 2 Jobs, weil von Musikleben ging nicht. Ich konnte zu Deichmann oder zu McDonald's. Und bei McDonald's waren gerade Disney-Wochen und vor mir stand dieser Verkäufer mit seinen Goofy-Ohren. So eine Mütze hat.
Oh mein Gott. Das stelle ich mir auch sehr schön vor.
Die Verkäuferinnen hatten so Minimaus-Ohren und die Typen Goofy-Ohren. Und dann sagte er mit seinen Goofy-Ohren, herzlich willkommen bei McDonald's, was kann ich für Sie tun? Und ich wurde ja in einer Stadt groß, die mit 40.000, 45.000 Einwohnern überschaubar ist. Das heißt, ich wusste, irgendwann werden alle Menschen, die ich kenne, bei dieser Theke vorbeikommen und ich werde sie so begrüßen. Ja, und dann.
Aber hast du ernsthaft drüber nachgedacht? Also war das damals eine ernsthafte Option für dich?
Ja, ich brauchte dringend Geld, weil ich musste Miete bezahlen und Essen kaufen und ich hatte gar nichts. Also ich meine wirklich gar nichts. Und es gab nur diese 2 Optionen, spontan Arbeit zu bekommen. Also ich hatte in vielen Firmen angerufen und es gab McDonald's und Deichmann und dann dachte ich mir, ich guck mal und frag mal nach, was es. Wie die Bedingungen wären. Und mit dieser Frage, herzlich willkommen bei McDonald's, was kann ich für Sie tun, kombiniert mit dem Bild dieser Goofy-Ohren, hat sich meine Frage direkt beantwortet und ich sagte, das hat sich erledigt. Und bin direkt straight into Deichmann gegangen. Und beim Deichmann, da habe ich so lustige Geschichten erlebt, du glaubst es nicht. Ich wurde dann irgendwann wie so ein stellvertretender Geschäftsführer von Deichmann, weil ich meine Ausbildung da sehr gut abgeschlossen habe und ich habe nebenbei immer Texte geschrieben. Also ich habe wirklich ganze Alben zwischen Schuhkartons geschrieben, im Lager und zwischen den Kartons versteckt und so. Und es gibt so witzige Geschichten, die man dort erlebt hat. Zum Beispiel gibt es bei Deichmann die Auflage, oder die gab es damals auf jeden Fall, bevor ein Kunde laut wird, erfüll ihm seinen Wunsch. Egal Welcher Wunsch? Also es gibt ja Reklamationen, die unbegründet sind. Menschen möchten Schuhe umtauschen, die sie 3 Jahre getragen haben. Und du stellst dir die Frage, wie kommst du auf den Gedanken, Schuhe, die du 3 Jahre trägst, umzutauschen, weil die Sohle sich ablöst. So. Und mein Lieblingsmoment war, dass ein Mensch kam mit einem Schuh mit einer Eigenmarke von Reno. Ich weiß nicht, ob du Reno kennst. Das ist auch so eine günstige Schuhfirma gewesen früher. Ich weiß nicht.
Hab ich mal gelesen, ja.
Gibt's, glaube ich, gar nicht mehr heute. Es war halt so wie Deichmann, so eine eigene Schuhkette, ja, so ein Schuhfachgeschäft mit günstigen Schuhen. Und dieser Mensch kam rein mit einem Schuh von einer Eigenmarke von Reno. Da stand dieses Reno-Zeichen drunter und ich wusste, dieser Schuh, den gibt es nur bei Reno, ja. Und dann sagt der Typ, ich will den Schuh umtauschen, ich will sofort mein Geld zurück. Und ich sagte, ey, bei aller Liebe, aber der ist ja nicht von uns. Also der ist ja von einem ganz anderen Geschäft. Es steht ja hinten auf der Sohle, steht ja Reno drauf. Das ist ja offiziell nicht von Deichmann. Sagt er, ist mir scheißegal. Und er hat auf einmal voll rumgebrüllt. Und dann musste ich meinen sogenannten Verkaufsleiter anrufen, Bezirksleiter, so hieß es, also der Chef, dem so 10 Läden gehören quasi. Und ich erkläre ihm das Problem und während ich es ihm erkläre, brüllt dieser Typ von hinten die ganze Zeit. Ich will sofort mein Geld. Und er sagt, ja, geben Sie ihm einfach das Geld. Und ich meinte, aber der Schuh ist ja nicht mal von uns. Und ich war so ganz beim Gerechtigkeitsempfinden gestört. Geben Sie bitte sofort das Geld, weil Negativwerbung braucht kein Mensch und so. Hey, und da habe ich Sachen erlebt, das glaubst du nicht, Frankie. Manchmal waren Menschen so frech mit ihren Aktionen, dass ich dann einfach selbst entschieden habe, ich möchte ihnen jetzt nicht das Geld geben, weil ich fand es einfach gar nicht fair. So einfach aus einem tieferen Gerechtigkeitsgedanken heraus. Und dann haben die mir manchmal vor dem Laden wie aufgelauert. Also standen dann wirklich, haben vor der Tür gewartet, bis der Laden geschlossen war, um mich dann zur Rede zu stellen.
Und, wow. Ja, wurdest du auch mal verdroschen?
Ich wurde einmal von außen bespuckt.
Oh Gott.
Also sie haben immer...
Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, was ein Verkäufer, dem man das ja nicht ansieht, was der so durchmachen muss in seinem Job. Sowas habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ne? Was der vielleicht auch alles durchmacht, einfach um Verkäufer zu sein.
Ja, ich möchte nochmal betonen, Geschäftsführer, lieber Frank. Das war ja...
Geschäftsführer.
Das war ja die Tragik an der Geschichte. Ich war ja so gesehen in einer der höchsten Positionen und war halt trotzdem, ich wurde jeglichem Spott und Hohn ausgesetzt. Und es war echt verrückt. Einmal musste ich mich dann, also diese Menschen spuckten von außen gegen die Scheibe, Wut entbrannt, weil ich ihnen ihr Geld nicht geben wollte, das ihnen einfach nicht zustand, so. Und dann bin ich hinten raus, durch den hinteren Ausgang quasi, habe ich mich weggeschlichen. Ich hatte noch kein Auto, ich musste dann schnell laufen. Aber das war so, was bei dir der Sexshop war, war bei mir der Deichmann. Und ich habe so das Gefühl, das, was für andere vielleicht die Bundeswehr ist, wo man so Disziplin lernt, da war ich beim Deichmann, weil ich habe zu der Zeit ja noch viel gekifft und ich wollte immer gern lang schlafen, aber ich hatte dann immer so 10-11 Stunden Tage und habe ja nachts Texte geschrieben und in dem Laden ja dann auch noch. Und da musste ich dann auf jeden Fall lernen, was es heißt, diszipliniert zu sein. Und bin sehr dankbar, dass diese Teile in meiner Geschichte jetzt auch vorbei sind und ihr Ende gefunden haben.
Aber witzigerweise hast du davon ja auch mal was mitgenommen, ne? Ohne dass jetzt, also ich hoffe, das hat jetzt keinen Side-Effekt, wenn ich das jetzt hier so erzähle. Aber wenn sich Leute bei dir jetzt beschweren, wenn sie was gekauft haben und sie sind irgendwie nicht zufrieden, dann diskutierst du ja auch nicht rum. Du hast dir ja irgendwie zu eigen gemacht, ich will dir einfach den bestmöglichen Service so bieten. Egal, ob das jetzt eine vernünftige Bitte ist oder nicht.
Ja, das stimmt, aber ich würde jetzt, wenn jemand mit einer CD kommt, die nicht aus meinem Shop ist, wenn jemand jetzt mit einer CD von Pur kommen würde und sagen würde, ich würde die gerne zurückgeben, die würde ich dann wohl nicht zurücknehmen, glaube ich.
Okay, ja gut, da ist wohl die Grenze, das sehe ich ein. Ja. Ja.
Aber das stimmt, also mir ist wichtig in meinem Online-Shop, dass, oder auch bei dem, was wir verkaufen, dass wir halt die höchste Qualität haben. Wir haben immer Fairtrade, wir haben Biobaumwolle, wir haben von allem wirklich die beste Qualität und mir ist einfach wichtig, dass Menschen zufrieden sind. Und wenn Menschen sagen, hier löst sich der Druck ab, dann nehme ich die Sachen zurück, ohne dass ich da diskutiere, weil mir einfach wichtig ist, dass der Mensch zufrieden ist, wenn er bei uns irgendwie in Kontakt mit uns steht. So. Und ja, mitunter kommen da verrückte Dinge, weil Leute eben auch nach 2 Jahren sagen, jetzt löst sich dann der Druck. So, ja, okay, wenn du es jetzt 30 Mal gewaschen hast und im Trockner hattest, dann kann das halt passieren. So. Aber auch da bin ich dann sehr, sehr kulant, weil ich glaube, Menschen ärgern sich ja. Und ich habe mal vom Dalai Lama gehört, jede Tat, die aus Mitgefühl geschieht, ist keine verlorene Tat. Und so will ich den Menschen dann einfach auch in seiner Wut irgendwie ein Lächeln schenken und ihm zeigen, dass das Leben es gut mit ihm meint. Und vielleicht bin ich gerade der Überbringer dieser Botschaft und finde es dann schön so.
Ja, und sowas kann bei Deichmann ja auch nicht schaden. Und ich hatte halt auch das Gefühl, oder zumindest war das meine Ambition, dass das im Sexshop auch nicht schaden könnte. Aber ich habe mir da so meine Vorstellung gemacht, so jung und naiv wie ich war, dass da dann Menschen kommen, die irgendwie Hilfe brauchen und ein tiefes Gespräch führen wollen. Aber ganz ehrlich, das ist mir in meiner ganzen Zeit nicht einmal passiert. Ich habe einfach viel zugehört, auch viel weirde, hier, ich gebe dir Geld, willst du mit mir in die Kabine gehen, Angebote abgelehnt. Und tja, dann war ich wohl auch recht froh, dass diese Zeit dann wieder vorbei war.
Ich kann mich, was Sexshop betrifft, an eine sehr witzige Geschichte erinnern mit meinem Vater. Als wir noch klein waren, waren wir oft als Kinder mit bei Seminaren von meinen Eltern, die sich ja ausbilden haben lassen. Also mein Vater war ja dann Personal Coach, Heilpraktiker und meine Mama Meditationslehrerin. So, und also die Story ist sehr bekannt, aber für alle, die es jetzt nicht wissen, ganz kurz runtergebrochen: Mein Dad war früher Bankkaufmann und meine Mama Versicherungskauffrau. Dann wurde meine Mama krank und dann hat sie durch Naturheilverfahren und Massagen, also Chakra-Energie-Massagen und Meditation, Heilung erfahren. Und dann lernten meine Eltern das, was meiner Mama Heilung verschaffte. So. Wir als Kinder waren dann da dabei und meine Mama hatte ganz oft Seminare in Frankfurt bei Marianne Uhl. Das war damals so eine, ja, ausbildende Heilerin. So. Und wir Kinder waren dann da oft dabei und meine Eltern waren mit dem Wohnwagen da oft. Und dann haben wir mit dem Wohnwagen in Frankfurt übernachtet. So. Ist jetzt ja nicht das erste Urlaubsdomizil, wenn man an so einen Campingurlaub denkt. Und dann war meine Mama manchmal in diesem Seminar und mein Papa ist dann mit uns Kindern so rumgelaufen, einfach so durch die Stadt. Und dann ist er zufälligerweise, ohne es zu wollen, mit uns ins Rotlichtviertel gelaufen. Und mein Papa hatte immer so eine ganz witzige Angewohnheit, der hatte immer ein Diktiergerät dabei, um sich Gedanken aufzuschreiben. Also der hat dann immer so Berichte geschrieben vom Urlaub und er hatte ganz lange auch eine Kamera dabei im Urlaub. Und also so eine Filmkamera. Und ich weiß nicht, ob du das
Witzig.
kennst, aber in so Rotlichtvierteln ist es manchmal so, dass so Frauen in so Schaufenstern stehen. Und wenn da ein Mann mit einer Kamera vorbeiläuft, mögen die nicht.
Okay.
Aber da ich da noch zwei Kinder dabei hatte, ging es dann wohl auch. Und das war aber sehr witzig, weil da wurden ganz, ganz schnell die Fensterscheiben wohl zugezogen, als sie meinen Papa mit seiner Kamera gesehen haben. Also der hatte die natürlich nicht laufend vor dem Gesicht, aber die dabei zu haben, reichte wohl schon. Und witzigerweise waren wir dann mal in Holland und da sind wir auch zufälligerweise durch so ein Rotlichtviertel gekommen, weil das in Amsterdam ja gar nicht so leicht ist, da nicht reinzukommen, weil es da viele von gibt. So. Und ich erinnere mich gut, ich war zweimal in der Schule, in der vierten Klasse, im Stuhlkreis gesessen oder dritte, vierte Klasse. Und dann fragte die Lehrerin, und was habt ihr gemacht am Wochenende? Und ich sagte dann völlig klar und überzeugt schon beim ersten Mal, ich war mit meinem Papa im Rotlichtbezirk in Frankfurt. Und so ein paar Wochen später sagte sie, und was habt ihr gemacht, Kinder? Ich war mit meinem Papa in Amsterdam im Rotlichtbezirk in Holland. Und es war so witzig, weil meine Eltern dann tatsächlich irgendwann zu einem Gespräch eingeladen wurden, in dem sie gefragt wurden, was sie mit ihren Kindern eigentlich machen, warum die immer erzählen, dass sie in irgendwelchen dubiosen Vierteln so unterwegs sind. Und mein Dad hat es dann erklärt, das war nie Absicht. Mein Dad hatte aber eine wunderschöne Regel in Urlauben, die er nicht ganz so ernst gemeint hat, aber die hat mir immer gut gefallen. Er sagte, wenn wir in Städten unterwegs sind und in Urlauben, gibt es drei wichtige Regeln: Berge von unten, Kirchen von außen und Bars von innen.
Hat er euch auch in die Bars dann mitgenommen?
Nein, niemals. Es war einfach nur sein Running Gag, aber ich dachte
Das
mir,
ist
an
auf
der
jeden Fall
Stelle
witzig. Ja,
darf man
ich
ihn
kannte ihn
teilen.
schon, ne?
Ja.
Ich habe drüber nachgedacht. Weil in so einer Bar abzuhängen, wäre ja jetzt wahrscheinlich das Letzte, was uns jetzt einfallen würde, wenn wir auf Reisen gingen.
Nein, das hat er auch nie gemacht.
Und gleichzeitig habe ich viel in Bars gearbeitet und fand schon immer witzig, was für eine Art von, naja, Abend man so hat, so mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen, die einem ganz wilde Geschichten und so erzählen. Das hat schon so seinen Charme. Aber es ist witzig, ne? Wenn der Alkohol nicht mehr da ist, macht man es wahrscheinlich nicht mehr so groß.
Vor allem nicht so lang, glaube ich.
Vor allem nicht so lang.
Da würde
Korrekt.
eine Tasse Tee würde da wohl reichen, ja.
Ja, mein Vater wollte einmal, als ich 14 war, wollte er mich mit in auch Frankfurt Bahnhof, Rotlichtbezirk, mal mitnehmen, damit ich es mal gesehen habe. Mal so ein Vater-Sohn-Ding machen, dass wir uns jetzt mal angucken, womit sich Männer so vergnügen und so.
Wow.
Und es war halt richtig, ja, wir hatten irgendwie so einen Zwischenstopp in Frankfurt am Hauptbahnhof, ne? Und er wollte offenbar mal ein cooler Vater sein. So hat er sich, glaube ich, verstanden. Und dann waren wir da, aber es war halt irgendwie 11 Uhr morgens oder sowas oder vormittags. Und wie so ein Rotlichtbezirk 11 Uhr morgens aussieht, das ist ja richtig räudig, da gibt's ja nichts. Da ist ja alles dicht, alles verrammelt, überall liegt noch Dreck. Und ich lief damals da so rum und dachte, boah, also das ist jetzt die Partymeile oder die Vergnügungsszene oder was. Das sieht ja nur traurig aus. Und eigentlich bin ich recht dankbar für diese Erfahrung, weil ich habe da nie in solchen Szenen danach gesucht, obwohl ich ja viel feiern war und viel unterwegs war. Aber bei dem musste ich immer daran denken, wie sieht das aus, wenn die Lichter an sind? Und das ist halt einfach nur deprimierend. Und ich habe mich oft gefragt, warum das so ist. Ne, ich will ja nicht von meinem hohen Ross so auf diese Leute runterblicken. Aber ich merke halt schon, in diesem Zwielicht nach Vergnügen zu suchen, es geht mit Schuldgefühlen und mit Scham und mit Verstecken so einher. Und das, ja, das sieht man im Dunkeln nicht so wie im Hellen.
Ja, das ist ja schon in Clubs so, oder? Du kannst dich bestimmt erinnern, man feiert im Club und man sieht all die schönen Menschen um sich rum und dann 6 Uhr morgens geht das Licht an. Wir hatten es in Bayern, gibt es immer so eine Sperrstunde, und dann geht so ein ganz ätzendes Neonröhrenputzlicht an und dann nimmst du Dinge anders wahr, auf jeden Fall.
Ja, was? Da war ich die ganze Zeit. Oh mein Gott!
Ja.
Und ich finde es witzig, wie das auch spirituell so ist, ne? Wie, wenn Licht auf gewisse Dinge fällt, dann kann man die einfach nicht mehr tun, nicht mehr wirklich vertreten. Es gibt da so ein schönes Beispiel von Yogananda, der einem Schüler gesagt hat, hey, du hast gern Sex, du trinkst gerne Alkohol, du rauchst gerne. Denk mal nicht daran, das zu lassen, aber mach mal diese Technik, diese Meditationstechnik, die ich dir gebe. Und du wirst sehen, wenn du die eine Zeit lang machst, wirst du es halt einfach nicht mehr wollen. Und das merke ich so ganz stark, so in meinem Üben. Es ist so witzig, wie wenn ich mir einfach selber nahe komme, dann brauche ich nicht zu entsagen in dem Sinne. Ich brauche keine klaren Regeln, sondern ich merke einfach, die Anziehungskraft wird weniger von solchen Dingen.
Ja.
Und sie hatte ja auch in meinem Leben mal eine all das, worüber wir hier sprechen und lachen, habe ich ja gemacht. So Saufen und Drogen und Sex in allen Formen und Farben und so. Aber je näher ich mir selbst bin, und das ist echt witzig, weil es unterscheidet ja dann schon auf eine Weise.
Total.
Mhm.
Also ich bin da so weit weg und weiß aber, dass es gar nicht so lange her ist, als ich da voll drin war. Also wir sprechen jetzt ja nicht von 50 Jahren oder so. Es ist ja nicht so unfassbar weit weg. Und ich hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch für einen Menschen, der mich interviewt hat, für einen Podcast über Sucht. Und wir haben quasi über 1,5 Stunden nur über Drogen und über Sucht gesprochen und wie ich da rausgekommen bin und so. Und als ich ihm so davon erzählte, was ich gemacht habe und wo ich unterwegs war, und ich war ja auch in sehr dunklen Gefilden unterwegs, merkte ich, dass sich's wirklich anfühlt wie aus einem komplett anderen Leben, wenn ich ihm so erzähle. Als ob ich einfach ganz, ganz tief zurückschauen muss. Und so weit weg ist es gar nicht, aber die Entwicklung, die so vollzogen wurde, die ist halt einfach so groß, dass es sich anfühlt, als wäre es gar nicht in der Inkarnation gewesen irgendwie.
Ja, es war ja auch gefühlt jemand anderes. Das merke ich auch, wenn ich phasenweise nochmal in so einem, in diesem alten Selbst quasi bin, dann erlebe ich ja auch, da geht offenbar gerade etwas mit mir durch, was gar nicht richtig zu mir gehört. Und das Schöne ist, also, ne, und es war für mich und ist für mich der Trick, um da auch rauszukommen, weil im Ego will ich ja immer Vergangenheit wiederholen und suche da meine Sicherheit. Aber der Trick, um da rauszukommen, ist wirklich immer mehr herauszufinden, wie komme ich mir selbst denn näher? Wie komme ich mir selbst denn näher? Das ist, das kann man nicht denken, ne? Das kann man einfach verwirklichen auf die Art und Weise. Und dann ist es immer wieder witzig, wie schnell Heilung auch geht.
Ja.
Ja.
Und trotzdem ist dieses alte Leben scheinbar noch so ein bisschen an unserer Nasenspitze zu sehen. Denn Polizisten haben uns ja doch...
Ich habe auch gerade dran gedacht, ja, schöner Themawechsel. Polizeikontrollen.
Genau. Polizisten haben uns ja doch manchmal vorgeworfen, dass wir unter Drogeneinfluss stünden, nur weil wir sehr glücklich sind.
Bei jeder Polizeikontrolle leuchtet man mir so in die Augen und sagt, ja, ihre Augen sehen schon recht merkwürdig aus. Da sieht man wohl noch ihre Drogenvergangenheit, weil ich dann immer gleich auch davon erzähle. Und das ist dann eigentlich was ich mittlerweile als Kompliment auffasse, weil ich denke so, ja, schön. Schön, dass da was zu sehen ist, was irritiert vielleicht auch auf den ersten Blick.
Ja, also ich hatte die mitunter witzigste Geschichte vor ein paar Jahren. mit meiner Crew, also mit einer Crew, die jetzt gar nicht mehr so mit am Start ist. Und da war ein ganz toller Mensch dabei, der war auch bei mir im Podcast schon mal, der Gerido. Der Gerido ist ziemlich nice tätowiert am ganzen Körper. Der, ich glaube, es ist ein Drache so am Rücken, einfach ein sehr, sehr großes Tattoo. Und wir sind aus dem Saarland von Tour gefahren. Wir waren in meinem damaligen Audi unterwegs, also so ein Audi A6. Und stiegen an einem Rastplatz in der Nähe von Stuttgart aus. Alle 4 oder 5 waren wir. Und das Witzige war, da war der Winnie dabei, der Skater. Wir hatten also Skateboards mit hinten drin. Der Gerido, der hat auch eine ziemlich, ja, belebte Vergangenheit, sagen wir es mal so. Und dann noch die Mona, die auch in unserer Crew war. Und der Winnie, eben Skater und ich. So. Und dann haben wir, es war 30, 35 Grad warm. So, wir sind ausgestiegen und wir haben uns direkt ausgezogen an diesem Parkplatz, weil es so heiß war. Also wir haben einfach total geschwitzt und haben dann unsere Hoodies und unsere Shirts erstmal so gewechselt. Und der Gerido stand dann quasi so mit seinem bloßen Oberkörper komplett zutätowiert an einem Bus. Das war, was wir eben nicht wussten, ziviler Polizeibus. Und auf diesem Parkplatz waren halt nur Wohnmobile von Rentnern. Also da waren halt einfach nur alte Menschen und diese Polizisten in diesem zivilen Fahrzeug saßen da quasi und haben einfach geguckt, wo sind suspekte, sich seltsam verhaltende Menschen. Und zwischen all diesen Rentnerfahrzeugen kamen wir, sind ausgestiegen, haben uns alle ausgezogen und vor diesem zivilen Fahrzeug entblößte sich ein junger Mann mit seinen Tattoos und natürlich sind die sofort ausgestiegen und haben gemeint, ja, Polizeikontrolle, alle aussteigen. Alle dahinstellen. Und das Witzige war, dass wir uns alle, also jeder einzelne von uns, völlig falsch verhalten haben, um als nicht verdächtig eingestuft zu werden. Und es war super witzig. Die Mona aus meiner Crew musste dringend auf die Toilette und sagte, nee, ich habe da jetzt gar keine Zeit dafür, ich muss erstmal auf die Toilette gehen. Und jeder, der schon mal so eine Polizeikontrolle hatte, ja, das mögen die gar nicht. Wenn du sagst, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich muss jetzt erstmal weg. So. Dann hatte ich irgendwas gesucht, ich weiß nicht mehr was, ich glaube mein Handy oder so, und kramte dann in meinem Rucksack und sagte, ja, kleinen Moment noch, muss erst noch kurz was suchen, und kramte im Auto nach irgendwas. Auch das wurde erstmal als verdächtig eingestuft. Und der Gerido war der Beste, weil der ist so ein, ich sag mal, ein systemkritisch denkender Mensch. Und er war halt sofort total empört und sagte, sie haben überhaupt kein Recht, uns aufzuhalten. Was fällt ihnen denn überhaupt ein? Es gibt überhaupt keine gesetzliche Grundlage, uns jetzt hier zu kontrollieren. Kurzum, all die Sätze, die Polizisten gar nicht gerne hören, wenn sie dich kontrollieren wollen, sind so innerhalb von einer Minute gefallen. Und die meinten halt natürlich sofort alle raus, alle sofort aussteigen. Und dann habe ich die so ganz sanft beschwichtigt und habe dann, sie haben dann alles durchsucht, also wirklich jede Tasche aus diesem Auto raus, alles angeschaut und haben immer so gemeint, was machen Sie denn? Ich so, ja, ich mache spirituellen Sprechgesang. Ach, damit kann man Geld verdienen. Ich so, ja, sehen Sie ja. Also war ja irgendwie sie.
Das ist ein Audi A6, Alter. Ja,
er war sich noch nicht sicher, wie der finanziert wurde wohl. Aber sie haben dann ja auch eine Geldkassette gefunden, also quasi unser Merchandise-Geld, die Einnahmen von Konzerten, und mussten auch lang erklären, was das dann ist und so. Aber irgendwann hatte ich sie dann wieder so ganz freundlich bei uns. Und dann, sie waren auch jung. Also der Winnie aus meiner Crew, der hat dann mit einem ganz nett geredet, weil der hatte Vans-Schuhe an. Vans-Schuhe sind Skateschuhe. Und der hat dann die Skateboards auch gesehen und sagte, ach, sind Sie Skater? Wir so, ja, wir skaten auch. Und dann sagte Winnie, aber Sie ja auch, Sie haben ja Vans-Schuhe an. Und dann sagte er so ganz nett schon, ja, ich fahre gern BMX, aber das BMX habe ich schon länger in der Garage stehen, sollte mal wieder fahren. Und der Gerido dann wieder so voll empört von der Seite, ja, da sollten Sie lieber mal Fahrrad fahren, anstatt unbescholtene Bürger hier zu belästigen.
Oh mein Gott. Wenn man nicht aufhören kann.
Ja, und dann ging die ganze Geschichte von vorne los. Und dann der Polizist, ja, wer sind Sie denn? Und dann der Gerido so, ja, ich bin sowas wie der Schamane von der Crew. Aha, was heißt denn das jetzt? Ja, Sie können schon meinen Rucksack anschauen. Ich zeige Ihnen dann mal, was ich da so drin habe. Auf jeden Fall hat dieser Polizist sich dann Geridos Rucksack ganz genau angeschaut und dann sagte Gerido, ja, ich kann Ihnen schon sagen, was Sie da jetzt gleich finden werden. Da finden Sie jetzt weißen Salbei und da finden Sie jetzt Palo Santos. Aha, was ist denn weißer Salbei? Ja, das ist Rauchwerk, weil Rauchwerk ist wichtig für die Klärung der Räume. Und kannst du dir vorstellen, wie dann so ein Mensch, der einfach so jede Form von Rauchwerk dabei hat, einem sehr kritischen Polizisten aus Bayern versucht zu erklären, dass das alles für verschiedene Orte, Einsatzgebiete und Absichten ist. Das war dann ein längeres Gespräch, mitunter aber sehr witzig. Und am Ende, natürlich, konnten sie nichts machen, mussten uns gehen lassen, aber wir hatten halt den Spaß unseres Lebens mit diesen Jungs. Und ich erinnere mich, dass du einmal von einem Polizisten auf die Wache mitgenommen wurdest, weil er mit dir unbedingt einen Urintest machen wollte, der zuerst nicht ging, weil du einfach nicht auf die Toilette gehen konntest. Und am Schluss hast du mit denen dann irgendwie auch über den Kurs in Wundern auf der Polizeiwache philosophiert. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, Mann, das war der Hammer. Und ich habe ja auch so meine Geschichte mit Polizeikontrollen. Ich merke das jetzt noch. Ich war gerade mit einer ganz süßen älteren Dame, war ich frühstücken. Hallo Lilo an dieser Stelle, die hört bestimmt zu. Und ich sah in der Spiegelung des Fensters, sah ich ein Polizeiauto halten. Ne? Und so ein bisschen aus meiner Geschichte, ich hatte oft, sage ich mal, Angst vor der Polizei. War oft in Situationen, wo das auch gerechtfertigt war. Und habe immer bemerkt, ich kann so viel üben, wie ich will. Im ersten Moment kriege ich so ein bisschen schwitzige Hände, obwohl ich gar nichts zu befürchten habe. Also habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, dann habe ich die Leute so lieb, wie ich irgendwie kann. Das war dann so meine Heilung. Ja, ich lasse alles mit mir machen. Ich nehme einfach nur Zeit, um diese Menschen toll zu finden und denen zu erzählen. Und das ist dann richtig witzig, weil Dinge, die ich dann früher so als Schikane empfunden habe, und ich habe ja auch mal meinen Führerschein verloren und all so Kram, das ist mittlerweile einfach Zeit, den ich dann mit diesen Leuten habe. Und wo man ja auch echt über witzige Sachen spricht. Was ich zum Beispiel auch hammerwitzig fand, war so zu fragen, wie es ihnen so privat geht in ihren Beziehungen, wenn sie ja so viele verdächtige Leute verhören, weißt du? Ob man, weil sie sind ja offenbar geschult, Lügen zu erkennen. Ob sich das nicht auch auf ihre privaten Beziehungen so auswirkt. Das finde ich hammerspannend, weil wenn ich darüber anfange nachzudenken, wer lügt mich jetzt an und wer nicht, dann höre ich ja auch nicht einfach so damit auf, nur weil ich auf einmal zu Hause bin. Und so, ja, entstehen ganz, ganz schöne Begegnungen durch solche Situationen mittlerweile. Ist echt toll. Schwitzige Hände bekomme ich trotzdem noch. Also darf ich weiter freundlich zu Polizisten sein.
Apropos schwitzige Hände, mein Lieber. Du hattest mir einmal von deiner Vergangenheit erzählt. Da warst du wohl mit einer, ja, nicht irrelevanten Menge an rauchbaren Utensilien unterwegs auf einer Autobahn und du wurdest von der Polizei rausgezogen, hast aber wohl das halbe Wochenende eher Partyfeiern verbracht und sahst in deinem verlotterten Anzug nicht gerade beruhigend aus für so einen Polizisten. Und dann kamst du wohl auch ins Schwitzen, wie ich gehört habe.
Oh Mann, ey, an was du dich alles erinnerst. Es war, also um meine Ehre zur Verteidigung, es war kein Anzug, sondern ein Jogginganzug. Was das Bild, ja, man stelle sich das Auto auch als so richtig alten, zugemüllten Renault Twingo vor, in diesem augenfreundlichen Senfgelb. Also eine ganz, ganz tolle Erscheinung muss ich wohl gewesen sein und hatte tatsächlich auch den Kofferraum etwas zu voll, um damit erwischt zu werden. Und das war echt so einer der ersten Momente, wo ich angefangen habe, an Gott zu glauben, denn ich hatte das Gefühl, während dieser Kontrolle übernimmt etwas für mich. Denn ich kurbelte das Fenster runter und er sagte, guten Tag, das ist die Bundespolizei, wir machen hier stichprobenartige Kontrollen. Haben Sie irgendwas dabei, von dem ich wissen sollte? Und ich sah ihn einfach freundlich lächelnd an und sagte, wissen Sie, heute ausnahmsweise mal nicht. Und er guckte mich so an und war sich offenbar nicht ganz sicher, ob er das Game jetzt mitspielen soll oder ob er sich davon nicht irritieren lässt. Aber dann sagte er freundlich mit den Augen zwinkernd, aha, also an jedem anderen Tag hätte ich Glück bei Ihnen gehabt. Und ich zuckte mit den Achseln so ja, hilflos und sagte, ja, wissen Sie, heute ist mal doof gelaufen für Sie, tut mir echt leid. Und dann wurde seine Miene so ernst und er sagte, ja, aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich jetzt gleich Ihr Auto durchsuche und ich finde was, wäre schon besser, wenn Sie es mir vorher sagen. Und ich sagte, da werden Sie bei mir heute wirklich nichts finden. Okay, alles klar, gute Fahrt. Und dann ließ er mich weiterfahren. Und ich weiß doch, wie ich einfach nur eine Kurve weiterkam und dann zu sehr gezittert und geschwitzt habe, um weiterzufahren. Dann habe ich mein Auto am Straßenrand abgestellt, die Augen geschlossen und einfach nur geatmet, weil ich nicht fassen konnte, was da gerade passiert ist und dass ich meine Angst und Nervosität so lange unter Kontrolle halten konnte. Alter Schwede. Ja, also das erklärt wohl auch die schwitzigen Hände so ein bisschen. Auch wenn es ja gleichsam so ein bisschen Gottesbeweis war. Natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, ob Gott einem auch aus der Patsche hilft, wenn man mit Rauschmitteln im Kofferraum unterwegs ist, aber gut.
Naja, Gott urteilt ja nur bedingt.
Nur bedingt, ne? Hat eine sehr, sehr weite Range des Zulassens offenbar.
Ja, ich glaube auch, das passt schon. Ich erinnere mich gut, als wir beim Pax Terra Musica Festival zusammen waren. Erinnerst du dich, wir sind, ich glaube, letztes Jahr war das, wir sind 1 Uhr nachts nach meinem Auftritt vom Gelände gefahren, waren total hyped und euphorisiert von diesem Moment des Konzertes. Und dann war da auch Polizeikontrolle vor dem Festivalgelände und die waren ganz, ganz glücklich. Endlich haben wir jemanden, der uns in die Falle fährt. 1 Uhr nachts, eine ganze Crew. Und hat dann auch gefragt, ja, was machen Sie denn hier eigentlich? Ja, wir hatten ein Konzert. Und warum grinsen Sie so? Ja, weil wir sehr glücklich sind. Und dann meinte er auch, ja, und jetzt? Wollen wir mal einen Alkohol- oder einen Drogentest machen? So, ja, ja, aber wir nehmen weder Alkohol zu uns noch Drogen. Ja, warum sind Sie dann so glücklich? Und es war ein sehr witziges Gespräch. Am Ende hat er mir ja auch nur intensiv in die Augen geleuchtet und musste dann feststellen, die sind einfach glücklich, die Jungs. Fuck, was will man da machen? So.
Kannst du gar nichts machen. Und ich fand es auch richtig schön, das war für mich ganz schön zu sehen, wie du so mit ihnen umgehst. Weil du hattest fast so was väterlich Erklärendes so an dir, ne? Wie so ein Ich das gemacht ist für so eine Situation. Ganz beschwichtigend, ganz da, ganz liebevoll, klar und so. Also werde ich da in dem Modus kontrolliert, da weiß ich auch nicht. Das war echt eine Glanzleistung. Schauspieler, also es war ja gar nicht geschauspielert. Aber du meintest mal eines Tages zu mir, du hättest ein beschwichtigendes Ich erschaffen, auf das du sehr stolz bist. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig schön in Aktion erlebt.
Ja, ich habe das tatsächlich oft gemerkt, wenn Menschen, die in so Autoritätsrollen sind, mit dir einfach meinen, machen zu können, was sie wollen. Das ist ja nicht nur bei Polizisten so, das ist bei Zöllnern oft so. Und wenn ich mit Merchandise in die Schweiz fahre, um da Sachen zu verkaufen, also beim Konzert so, dann kontrolliere mich ja Schweizer Zöllner genauso. Und da switche ich gerne in diesen Modus, in das beschwichtigenden Ichs, denn ja, die brauchen sowas dann wohl.
Schön, schön. Wenn du uns jetzt einen Tipp geben würdest, was ist so ein richtig oder was ist der Kern eines beschwichtigenden Ich?
Na, halt einfach das Gefühl von jeglichem Machtkampf rauszunehmen. Einfach so ein ganz fürsorgliches Gefühl von Augenhöhe, dass man sich gerade auf einer ganz tiefen menschlichen Ebene begegnet, aber dass auch überhaupt keine Veranlassung für Skepsis besteht oder dass auch gar kein Verdachtsgrund besteht, weil sich da ja einfach nur zwei liebevolle Menschen begegnen, die sich kurz mal austauschen. So. Und ja, ich glaube, Augenhöhe ist da so das Entscheidende, ja, dass man sich auf Augenhöhe sieht.
Echt schön, ja. Und was willst du da auch sagen, wenn einem jemand so begegnet? Ne? Man kann sich vielleicht eine Weile, wenn man eh schon zornig ist, trotzdem aufregen, aber das bekommt ja keinen neuen Zunder, dieses Feuer.
Ja, genau.
Schön. Und es fühlt sich wahrscheinlich auch schön an, in diesem beschwichtigenden Ich zu sein.
Ja, das tut mir selbst auch gut. Ich rede mit meinem Sohn auch öfters so, aber da gelingt es mir nicht immer. Aber apropos Kinder, sehr witzige Geschichte. Gestern lief ich mit Elia, mit meinem 7-8 Monate alten Baby, durch die Straßen. Ich laufe gerade immer zu so einem Pferdehof mit ihm. Und mir sind so zwei ziemlich zornig reinguckende alte Damen begegnet. Und ich lächelte die mit meinem freundlichsten Lächeln an und sagte, guten Tag. Und die waren so ganz zornig und schauten mich so ganz, ganz, ja, wütend fast schon an, so wie so verbittert vom Leben. Und dann guckten sie, während sie so langsam an mir vorbeiliefen, so mit einem vorsichtigen Blick in den Kinderwagen. Und jetzt muss man sagen, mein Sohn Elia sieht halt zuckersüß aus. Und die Johanna kauft ihm halt auch immer so ganz süße Wollschlafsäcke. Also der sieht einfach auch in dieser Kleidung, wie sie ihn so quasi da reinsetzt, einfach aus wie gemalt. Also das süßeste Baby der Welt. Und diese Frauen sehen Elia und schmelzen dahin. Und die waren auf einmal wie ausgewechselt. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Erstaunlicherweise nutzen Menschen in der Begegnung mit mir die Begegnung aus, um sich wie so eine Ladung Unschuld und Freude von einem Baby zu holen. Weißt du, wie ich meine? So als ob sie eine Portion Präsenz tanken würden, die sie sonst nie erfahren im Leben. Aber sobald so ältere Menschen so ein Baby sehen, tauchen die auf einmal wie in so einen Jungbrunnen ein und lächeln und strahlen und reden dann auch mit mir total schön. Aber sobald ich dann quasi weitergehe, ja, dann tschüss. So, dann, also ich bin quasi nur die Brücke.
Leben weiter, ja.
Genau, und ja. Sie nehmen mich nicht wahr als nur die Brücke zu dem, was sie da eigentlich sehen wollen, nämlich dass sie irgendwie ein bisschen Unschuld tanken. Wie siehst du das?
Ey, schön, dass du fragst, denn genau hier könnte man mal echt Tacheles sprechen, weil ich finde, hier versteckt sich das mächtigste Gesetz im Universum eigentlich drin. Ne, weil was bringt uns Zugang zu unserer wahren inneren Fülle? Ich hatte den Moment auch das erste Mal, als ich das Baby von einer Freundin auf dem Arm hatte. Das war eine Zeit, da hatte ich total Liebeskummer. Ja, ich war jeden Tag abgefuckt. Ich habe mich jeden Tag so richtig im Mangel gefühlt. Und dann hatte ich auf einmal dieses Baby im Arm. Und als ich dieses Baby im Arm habe, kam mir eine innere Gewissheit, die sagte, ich brauche deine Liebe gar nicht. So an diese Frau denken, die mir da Herzschmerz bereitet hat. Ne, ich habe so viel Liebe in mir. Und das ist so diese Superkraft der Unschuld. Wenn wir so Unschuld ausstrahlen, verkörpern, wenn wir was Unschuldiges sehen, wir kommen gar nicht umhin, in Beziehung zu gehen und uns gut zu fühlen und zu strahlen und mitzukriegen, was wir eigentlich alles zu geben haben. Das ist so abgefahren. Ja, und deswegen sagt der Kurs in Wundern ja auch, ey, so schwer es dir gerade fällt, sieh die Menschen als unschuldig, denn auf einmal hast du Zugang zur allerhöchsten Version von dir selbst. Ja, und dir wird klar, was alles in dir steckt. Und ich gebe zu, es gibt Menschen, da fällt es schwerer als bei Elia. Weil Elia, ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn ja. Und ich verfall dann auch immer in so eine Trance, wenn ich ihn angucke und denke mir so, oh mein Gott, das leuchtet mich einfach nur neugierig, aber so wohlwollend und friedlich an, wenn er so schaut. Ne? Das ist... Oh. Tja, und irgendwie haben wir die Idee, dass wir das verlieren, wenn wir älter werden. Und so, weil wir glauben, dass was Wirkliches bedroht werden kann. Oder, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich könnte heulen, wenn ich dran denke.
Ja, und zugleich fand ich aber faszinierend, dass mein Lächeln nicht ausgereicht hat, um eine Verbindung herzustellen. Weißt du, dass ältere Menschen normalerweise, wenn ich mit ihnen in so einen freundlichen Austausch gehe, sich total öffnen. Also ich finde es schön, Menschen zu begegnen, sie anzulächeln und dann einfach eine Verbindung zu spüren, egal wo ich gerade bin. Und mit diesen Damen gelang mir das gar nicht, aber ein Blick auf unser Baby hat sofort gereicht und sie waren völlig dahingeschmolzen. Das fand ich total schön und es hat mich aber auch zum Denken gebracht, warum das durch unsere Begegnung nicht möglich ist. Wahrscheinlich wirke ich ihnen nicht unschuldig genug.
Ja, ey, das ist auch so crazy. Ich mache das ganz oft, seitdem meine Tochter geboren ist, mich mal in diesen Babyzustand rein zu meditieren. Ne, weil ich bin ja mittlerweile, ich habe ja so viel gelernt. Ich ordne ja so viel direkt ein und analysiere und habe deswegen einfach nicht diese unschuldige Ausstrahlung, die der Elia hat, der ja noch gar kein Konzept von mir hat. Der einfach nur neugierig mich anstrahlt. So diesen Zustand selber mal nachzuvollziehen, das gelingt uns ja beiden jetzt nicht unbedingt jeden Moment des Tages. Aber es ist ein toller Zustand. Also jemanden so anzuschauen, ich merke, das ist so entwaffnend. Ich muss gar nichts verteidigen, so, ich mach mir auch gar keine weiteren Gedanken, so selbstzweckmäßig.
Übrigens,
einfach zusammenfassen, ne? Wir, die wir so spirituell gebildet sind, können so von unserem hohen Ross runtersteigen und Baby sein und einfach mal neugierig da hingucken. Was ist das denn da eigentlich, was mir da begegnet?
Ja, absolut. Hey, und wir lernen da ja eh so viel. Ich könnte jetzt halt so pathetisch platte Sätze raushauen, wie die Kinder sind unsere Lehrer, werdet wie die Kinder. Aber gestern habe ich mich wieder so amüsiert über Finn. Es war Ehrlichkeit und Direktheit, die ich so an Kindern liebe. Und auch Kreativität. Es ging gestern, ich war bei Gerald Hüther ja auch im Call in seiner Ausbildungsklasse, da geht es viel um Kreativität. Und da habe ich die Geschichte auch erzählt, dass Finn manchmal so unfassbar kreativ ist und dann so direkt, dass es einem fast zu viel ist als Erwachsener. So. Er war mit mir, wir haben Sport gemacht und wir lagen danach zusammen in der Sauna. Und dann sagt er so, Papa, ich will ein Pferd. Nein, ich will zwei Pferde. Und dann sagte ich so, um die Unterhaltung lustig zu gestalten, wie würdest du das Pferd denn nennen? Und dann sagt er, na klar, Schneeleopardin Regenbogeneinhorn. Kreativität. Und dann sagt er, aber wir müssen aufpassen, dass die Pferde mir mein Essen nicht wegfressen. Und dann sage ich, okay, und wenn sie dir dein Essen wegfressen, was machst du dann? Dann will ich einen Löwen, der frisst die Pferde dann.
Geil.
Ehrlichkeit.
Ja, und auch Unschuld, Unschuld im Pferdefressen.
Genau, wo jeder Erwachsene sagt, okay, das ist jetzt eine Stufe zu viel. Nee, gar nicht. Ist einfach unfassbar schön, da zuzuhören. Ich lieb's einfach. Es ist so cool. Ja.
Ja, Ja, gleichzeitig der Tobi Beck hat es. Das ist witzig. Ich habe erst einmal Tobi Beck gehört, so in meinem Leben. Aber er hat was Witziges gesagt. Er hatte gesagt: Alter, ich bin mit der Zeit so anstrengend geworden, dass gar nicht viele Leute meine Gegenwart so aushalten. Ja, weil wir ja ganz viel Energie befreien auf unserem Weg. Und ich merke, das ist durchaus eine Angst, dass ich irgendwann so anstrengend werde, dass ich nicht mehr weil ich die Leute so überfrachte dann mit Energy. Ist ja auch was. Egal wie wir denken, dass wir blockiert sind, es erwacht ja alles wieder so in unserem System.
Ja, Mann.
Ja. Ja, gut. Gott sei Dank haben wir uns. Und ja, Menschen, die es verstehen.
Ein Glück, ein Glück. Und ich hoffe, da draußen hören viele zu, die es verstehen und die uns vergeben für all die Frechheiten, die in der letzten Stunde so passiert sind, wobei so frech waren wir heute gar nicht.
Ja, Gespenster, Sperma und Polizei.
Ja, du behauptest immer noch, dass Gott dich vor Polizeikontrollen beschützt. Das fand ich ein bisschen, aber gut, die Kirche kann ja dann an frankhelm@gmail.com senden und dann ist wieder alles
Herzliche
gut.
Grüße. Genau, bitte
Ja.
achtet auf euren Betreff, weil sonst wird gelöscht, gell?
Ja, Betreff Spende ist gut bei dir, glaube ich.
Oh, Backe. Meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Liebt so viel ihr könnt.